Rekordbonus für Elon Musk, aber die Märkte allgemein doch etwas angeschlagen mit dem Zweifel, ob es immer so weitergehen kann. Wo wir aktuell stehen, wie die Lage ist und wie es weitergehen könnte, das werden wir jetzt besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Marktwoche am 10. November 2025. Ich bin Milan Dahl, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Frankfurt. Ich bin in Frankfurt auf der World of Trading, heute ist Samstagmorgen, wo ich das aufzeichne. Ich nutze die Gelegenheit, doch noch mit einigermaßen frischer Stimme hier entsprechend die Marktwoche zu moderieren, weil es wird viel gesprochen. Ich präsentiere hier den Kollegen ein neues Projekt, das ist mehr so Business to Business, also zwischen den Kollegen, aber durchaus sehr interessant, führe da viele Gespräche, die, tja, natürlich meine Stimme etwas in Mitleidenschaft ziehen. Nichtsdestotrotz macht immer Spaß, auf die World of Trading zu gehen. Ich habe auch einige der Zuschauer kennenlernen dürfen, habe ich mich sehr gefreut, also nicht schüchtern sein, wenn Sie mich mal irgendwo sehen, sprechen mich gerne an. Ich freue mich wirklich, ich freue mich über positives Feedback, ich freue mich über konstruktives Feedback, heißt also, was ich besser machen kann in der Marktwoche und Fast and Forex. Also seien Sie da nicht schüchtern, sprechen Sie mich gerne an. Ich bin ja dann dementsprechend eine öffentliche Person, wenn Sie so wollen, und freue mich wirklich, wenn wir da mal ins Gespräch kommen. Also, in dem Sinne, lassen Sie uns jetzt mal direkt reingehen in die Termine, in die Daten der vergangenen Tage. Im Endeffekt, es ist aktuell etwas ruhiger. Wir hatten am Montag die Einkaufsmanager-Indizes oder den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland und dann dementsprechend die aus den USA. Ja, Deutschland mit dem verarbeitenden Gewerbe unterhalb der Wachstumsschwelle, wenn auch nur knapp 49,6. Nichtsdestotrotz waren wir lange Zeit, ja, eigentlich über den 50% mit den Dienstleistungen unterhalb der 50%. Die sind jetzt, wie wir am Freitag gesehen haben, deutlich gestiegen über der Wachstumsschwelle. Ja, also das wendet sich dann offensichtlich das Blatt. Ist natürlich die Frage, was für Art von verarbeitendes Gewerbe, was für eine Art von Dienstleistung stehen da im Vordergrund. Das kann ich an der Stelle natürlich jetzt nicht beurteilen. Aber es zeigt schon vielleicht sogar einen strukturellen Wandel, möglicherweise. Oder die Dienstleistung ruht zumindest auf und ist natürlich wünschenswert, dass im verarbeitenden Gewerbe dann dementsprechend auch wieder die Wachstumsschwelle überschritten wird. In den USA beim verarbeitenden Gewerbe soweit alles im grünen Bereich, über der Wachstumsschwelle 52,5 sind es geworden, über den Erwartungen, von daher passt alles. Allerdings, der ISM ist unterhalb der Wachstumsschwelle, ebenfalls für das verarbeitende Gewerbe. Da gibt es die beiden IMI, ISM, also sehen wir ein gemischtes Bild. Dann am Dienstag gab es von Frau Lagarde ein paar neue Aussagen, die habe ich jetzt nicht wirklich verfolgt. Ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht wirklich so relevant, weil, zumindest unter der Betrachtung Zinsen und dementsprechend auch Euro, weil im Endeffekt die Zinsentscheidung in der vergangenen Woche ja eigentlich schon den Weg bereitet hat. Und aus meiner Sicht bleibt es auch erstmal dabei, dass die EZB den Leitzins auf den Euro nicht senken sollte. Denn im Endeffekt, die Inflation ist relativ stabil, so in dem 2%-Bereich. Und damit besteht zumindest von der Seite kein Handlungsbedarf. Ob da mal irgendwann die EZB sich genötigt sieht, die Wirtschaft, insbesondere in Deutschland, aber auch allgemein in Europa, zu unterstützen durch eine Zinssenkung, das wird sich dann zeigen. Aber dementsprechend, das sollte jetzt auch noch nicht wirklich spruchreif sein, dementsprechend durchaus hier für uns vernachlässigbar. Dann am Mittwoch die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, aus Deutschland für die Dienstleistung. Wie gesagt, da sind wir in Deutschland über der Wachstumsschwelle und in den USA sowieso mit beiden, passt dann also auch. Aber wir sehen, dass wir in dem einen Bereich doch unterhalb der Erwartung sind, nämlich bei den Dienstleistungen und bei dem IMI. Und dementsprechend bei dem ISM-Dienstleistung sind wir oberhalb der Erwartung. Also das gemischte Bild hier dementsprechend ähnlich wie auch am Montag. Dann gab es noch die Beschäftigungsänderung. Wir schauen mal rauf. Jetzt gibt es auch die Verbesserung. Heißt also, es wurden mehr Jobs dann dementsprechend, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die geschaffen wurden, aber zumindest sind einfach mehr Leute in Arbeit und das ist von der vom Vormonat von dem minus 29.000 hin zu 42.000 ist das dann dementsprechend doch schon ein deutlich positiver Schritt über den Erwartungen. Von daher ist das dann hier an der Stelle wiederum positiv zu werden und zeigt auch, dass in den USA die Wirtschaft eben doch immer noch ganz stabil läuft. Dann am Dienstag, am 11. geht es weiter mit den Konjunkturerwartungen für Deutschland. Hier darf man natürlich wie immer gespannt sein. Werde ich dann natürlich erst kommentieren können, wenn es soweit ist. Und am Mittwoch dann für Deutschland den Verbraucherpreisindex, Inflationsrate 2,3% wird erwartet, von 2,4 runter. Sollte soweit auch passen. Schauen wir mal, ob wir eine Punktlandung machen oder ob wir vielleicht sogar noch drunter liegen. Wir werden sehen. Dann am Donnerstag ebenfalls die Verbraucherpreise in den USA. Hier sind wir bei 3,0. Auch hier ist die Frage, geht es runter? Und dann kann es eben tatsächlich sein, dass man schon wieder so Richtung Fed schaut, weil wir dann eben sagen könnten, naja gut, wenn die Inflation runtergeht, dann könnte die Fed vielleicht sogar sagen, senken wir doch nochmal die Zinsen. Denn momentan ist die Fed eben da doch auch etwas unentschlossen. Ja, es gab die Zinssenkung noch in der vorvergangenen Woche, aber man war sich eben nicht ganz einig und die Datenlage war ja auch unübersichtlich, weil in der unvollständig, und dementsprechend ist die Frage, ob wir das nächste Mal nochmal die Zinssenkung sehen oder eben nicht. Und hier könnte sicherlich eine sinkende Inflationsrate unterstützend wirken. Ja, damit mit den Zahlen gehen wir mal in die Charts und schauen uns an, wo wir hier sind. Ja, wir sind direkt im DAX, im FDAX, der DAX Future. Wir sind wie immer am Wochenchart und der DAX ist, ich kann schon mal sagen, wie immer weiter in seiner Seitwärtsbewegung gefangen. Wir waren ja mal überkauft, so irgendwie so im Mai. Das ist durch diese gesamte Konsolidierung in sich zusammengefallen. So könnte man förmlich sagen, hier die Slowstochastik mit der 533-Einstellung ist im neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft. Geht so ein bisschen in die Richtung, so langsam, nach dem Motto, ist es mal gut mit dem Verkaufen oder auch mit der Seitwärtsbewegung. Also wir könnten dann hier langsam mal so unten durchbrechen, den überverkauften Bereich. Aber alles in allem ist das hier nicht weiter dramatisch. Es ist eher langweilig. Diejenigen, die hier den DAX begleiten, werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Ja, hier ist nicht wirklich viel zu holen. Weder auf Investorenseite, weil ja, man kann natürlich schauen, dass man hier bei rund 23.300 oder 500, 400, je nachdem, ob man hier wirklich punktgenau rangeht, ob man da dementsprechend einen Einstieg sucht, um naja, dann irgendwann auf den Durchbruch zu hoffen. Das wäre eine sinnvolle Idee, wenn man sich längerfristig halt auch auf steigende DAX-Kurse einrichten will. Aber die Gefahr ist eben nach wie vor, dass der DAX auch ein Stück weit nochmal nach unten durchbricht, in die Richtung der rund 23.000 Punkte. Wir werden also noch ungefähr gute 600, 500 Punkte nach unten Luft, im Mindesten, um dann dementsprechend hier an dem Gleitedurchschnitt 50, der Simple Moving Average, um da eben an der Stelle wieder Halt zu finden und nach oben durchzustarten. Das wäre ja auch nicht wirklich dramatisch, denn man kann diese gesamte Konsolidierungszone durchaus auf die 23.000 Punkte ausweiten. Das ist ja so ein Tief in der gesamten Spanne. Und man könnte auch im hohen Bereich, so fair muss man da natürlich sein, das Ganze auch auf rund 24.700, 800 Punkte dann dementsprechend auch ausweiten. Ja, also das ist der Spielraum. Dazwischen gibt es letzten Endes nicht wirklich viel zu tun, es sei denn, man ist, naja, eher kurzfristig unterwegs, Intraday, von mir aus auch mal im Tagesstart, um dann, naja, so ein bisschen die Schwünge zu nehmen. Das wäre dann eine Möglichkeit. Ja, wir sehen es ja nochmal am Tagesstart. Das kann man dann schon so machen. Und wenn er dann eben bei 23.000 angekommen ist, dann wäre eben die Spekulation auf die rund 24.600 zu laufen. So in dem Bereich oder rund 24.500, give or take. Also in dem Bereich könnte sich das Ganze bewegen. Wie gesagt, momentan relativ langweilig, nicht wirklich spannend hier irgendwie das Ganze intensiv zu begleiten, aber wenn der DAX mal so in der Zone ankommt und irgendwie ein interessantes Signal ausbildet, warum denn nicht? Aber man muss eben immer wieder wissen, nach oben ist der Deckel drauf und nach unten, momentan zumindest, ist der Boden eingezogen. Und es lässt sich hier am Tagesschart auch wunderbar sehen, wie gut der Unterstützungsbereich hier auch ausgebildet ist. Die Frage ist ja bloß, wie lange er hält. Denn die Faustregel ist, je öfter eine Unterstützung oder ein Widerstand getestet wird, tja, umso größer ist dann irgendwann die Gefahr, dass es bricht, weil irgendwann gibt halt der Boden auf oder eben dann der Deckel wird weggesprengt. Das sind die beiden Varianten. Momentan, wie gesagt, ist die Gefahr erstmal größer, dass wir nach unten durchlaufen. Ich halte es auch für recht wahrscheinlich, denn die Märkte stehen aus meiner Sicht schon noch vor einer Korrektur, insbesondere in den USA. Und das könnte den DAX dann entsprechend mitreißen. Und wenn ich sage Korrektur, dann rede ich nicht davon, dass ich das ewig langziehen sollte. Ja, wir reden jetzt ja auch über November, eine der besten Börsenmonate, gefolgt dann vom Dezember mit der Weihnachtsrallye, Jahresendrallye. Ja, wir kennen die Spielchen. Aber wenn wir eine Korrektur sehen, dann sollte die kurz, aber heftig sein, um eben nochmal so ein bisschen Raum zu schaffen für weitere Bewegungen und auch den Markt wieder so ein bisschen durchzuschütteln, wie das ja doch eben gerne mal geschieht. Also Vorsicht hier an der Stelle, da kommt aus meiner Sicht durchaus nochmal eine kräftige Bewegung und zwar aus den USA, was dann auf Europa überschwappen dürfte und dementsprechend wäre ich jetzt hier mit ja, deutlichen Engagements etwas vorsichtiger. Dann gehen wir direkt mal in die Schweiz, der SMI. Hat sich jetzt hier so einigermaßen wacker gehalten in der vergangenen Woche. Wir sehen hier, dass wir ein Doji ausgearbeitet haben, ein Doji Spinning Top am kleinen Durchschnitt 50 und 20. Die sind jetzt nämlich hier mehr oder weniger gleich. Ja, da wollen wir über ein paar Punkte reden. Und überschneiden sich, was eigentlich so das Zeichen ist, ja, dass der Markt seitwärts läuft. Logischerweise, denn die Durchschnitte nähern sich dem Preis an, sie nähern sich selber an. Und das zeigt aber auch, dass hier im Endeffekt nicht wirklich viel los ist. Ja, denn der Durchschnitt, wenn er so eng zusammen ist, dann ist nicht wirklich viel Bewegung. Und das sehen wir eben nicht nur über die letzten Wochen, sondern auch Monate und in der vergangenen Woche insbesondere, da gab es dann praktisch gar nichts wirklich zu holen. Die Idee war beim letzten Mal ja, dass es durchaus nochmal nach unten weitergehen könnte mit der Option rund 12.000 Punkte dann zu machen, beziehungsweise auch rund 11.700, 600, von mir aus auch 500 Punkte zu erreichen, um von dort aus idealerweise wieder nach oben durchzustarten. Und diese Variante ist aus meiner Sicht durchaus wahrscheinlich. Warum? Weil wir hier nach wie vor in der Seitwärtsbewegung sind, von oben noch runterlaufen. Ja, jetzt sitzen wir auf dem Durchschnitt. Diese Unsicherheitskerze, der Doji, der Spinning Top, ja, das ist so eine Mischung wiederum, die wir hier sehen, kann nach unten durchaus aufgelöst werden, was aus meiner Sicht auch wahrscheinlicher ist, um dann eben wirklich den Markt in der Schweiz, in SMI, auf die rund 11.600 Punkte zu bringen. Dementsprechend hier, das könnte das Konzept werden der ignorierten Kerze, denn noch ist sie ja grün, so klein sie auch ist, aber grün ist sie. Und dementsprechend ist auch hier aus meiner Sicht mit Long-Engagements, mit Käufen durchaus eine gewisse Vorsicht angebracht, eine gewisse Zurückhaltung. Denn auch hier aus meiner Sicht bleibt das Szenario nach wie vor gültig, dass es eben nochmal nach unten gehen könnte. Und es passt wiederum auch nochmal zu den USA, wo ich aus meiner Sicht halt durchaus nochmal eine kräftigere Korrektur erwarte, die, ich sage es nochmal, nicht wirklich schnell oder nicht wirklich langsam gehen sollte, nicht wirklich viel Zeit brauchen sollte, sondern schnell, heftig und dann wieder nach oben gehen sollte. Das ist so die Idee im Grundsatz und dementsprechend Vorsicht hier an der Stelle mit etwas, großen Engagements als Käufer. Da sollte es aus meiner Sicht doch mal bessere Preise geben. Dann gehen wir in den Nikkei. Ja, und auch der Nikkei scheint, ich will nicht sagen angeschlagen, aber zumindest müde. Wen wundert's? Ja, wenn ich das hier so ein bisschen zusammenstauche, sehen wir, wie steil diese Bewegung ist. Vom April 2025 bis zum heutigen Tag oder bis zum Montag der letzten Woche mit der Eröffnungskurs waren wir ja noch auf Allzeithoch, neues Allzeithoch, gab es auch tatsächlich in der letzten Woche dann noch, um dann direkt abzuverkaufen. Ja, und dann die vergangene Woche, also das ist sie hier, das ist ja schon wieder der Montag, der hier indiziert wird. Also wir sind mit Allzeithoch gestartet, um dann direkt abzuverkaufen. Und wir sehen hier an der Stelle ein Dark Cloud Cover, mithin eine Umkehrformation. Und damit ist die Idee eigentlich hier so in Kraft, selbst wenn es nicht mehr rauf ging, aber es ging ja doch ein Stück rauf, ja, mit dem neuen Allzeithoch. Und die Idee kann man jetzt eigentlich hier so festhalten, dass es in den Bereich von rund 45.000 Punkten gehen sollte, wo wir das Tief der Woche vom 11. Oktober, die 11. vom 14. Oktober haben. Ja, das ist das erste Tief, das hier irgendwie gehalten hat und das überhaupt auch gemacht wurde. Eine Einperiodenkorrektur, die eben zack, zack, schnell und heftig, aber nicht wirklich deutlich nach unten gegangen ist und sofort wieder hochgekauft wurde. Dieses Tief ist hier so das Kursziel. Alles andere müssen wir dann mal sehen. Und natürlich ist dann die Frage, wo steht der leitende Durchschnitt 20? Ja, wenn es zügig gehen sollte, dann haben wir hier eine Überschneidung. Dann haben wir hier den leitenden Durchschnitt 20 und diese kleine, relativ, ja, aber die einzige Unterstützungslinie, die wir uns hier zusammen konstruieren können. Alles darunter heißt dann nämlich irgendwas mit 41.700 Punkten. Wenn es gut läuft, dann hält ihr das hoch bei rund 43.500 Punkten. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es für den Nikkei momentan wichtig, sich mit den 45.000 Punkten zu beschäftigen. Und ich sage es nochmal, das ist noch lange, lange, lange kein Zeichen dafür, dass hier im Land der aufgehenden Sonne dieselbige untergeht, sondern das heißt einfach nur, dass wir hier eine deutliche, ja nicht eine deutliche Korrektur, das haben wir nämlich auch nicht, aber dass wir hier ein gutes Drittel im Endeffekt von der Gesamtbewegung seit April wegkorrigieren. Und das ist auch notwendig, das ist auch gesund und dementsprechend darf man sich tatsächlich hier auch darauf freuen, um dann nachher wieder einsteigen zu können. Denn hier ist jeder Einstieg mit immer mehr Gefahr belastet, aus dem einfachen Grund, dass der Markt deutlich, deutlich, deutlich überkauft ist. Wir sehen es ja im Oszillator, aber eben auch hier schon anfällig ist für Rückschläge. Also auch hier gilt eine gewisse Vorsicht. Dann gehen wir in die USA, wenn ich schon immer wieder auch davon spreche, dass die Gefahr dann groß ist und dementsprechend hier eine gewisse Vorsicht angebracht ist. So gehe ich dann eben auch mal, ich habe schon im Tageschart mal geschaut, in die vergangene Woche rein. Im Endeffekt, es ist momentan immer noch nichts los. Ja, was ist hier passiert in der letzten Woche, in den letzten Tagen? Wie gesagt, wir sind im Tageschart, im S&P 500. Wir sitzen immer noch im Aufwärtstrend. Ja, da gibt es auch keine zweite Meinung. Wir sitzen über dem gleiten Durchschnitt 50. Den 20er haben wir gebrochen, aber das ist auch keine Seltenheit. Der 50er ist doch sehr relevant, wie wir sehen. Und am 50er haben wir aktuell am Freitag eine schöne Hammerkerze ausgebildet. Ja, Sie kennen mich, ich freue mich immer über Hammerkerzen. Das ist ein Umkehrsignal, das ist eine Umkehrung. Es ist natürlich die Frage, ist jetzt hier alles wieder gut und darf man sich auf neue, ja, Höchststände freuen? Ich bin skeptisch. Denn A, wenn man sich den Markt anschaut, Marktbreite ist nicht gegeben. Ja, wenn Sie sich die einzelnen Charts anschauen, da sind einige einfach nicht mehr hochgekommen und viele sind angeschlagen. Ja, insbesondere die Tech-Werte, KI-Werte, sie sind angeschlagen in dem Sinne, dass sie in die Korrektur übergehen können. Das zeigt sich schon in der letzten Woche. Ich habe Ihnen auch ein bzw. zwei Tech-Werte mitgebracht. Und damit verbunden ist eben die große Gefahr für den S&P 500, dass nämlich, wenn die anfangen zu korrigieren, natürlich den Index mit in die Tiefe reißen, heißt also die Nasdaq, dann den S&P 500 und im Falle von Nvidia eben auch den Dow Jones. Ja, und dementsprechend eine gewisse Vorsicht ist hier durchaus angebracht, auch wenn wir hier am Freitag erstmal eine Umkehrkerze haben. Und das könnte dann für die kommende Woche bedeuten, dass wir dementsprechend nochmal nach oben laufen. Und meine Idee hierzu ist, dass wir dann uns auf so ein Szenario wie im Tageschart einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation beschäftigen könnten. Das wäre so die eine Variante. Oder eben zumindest mal mit diesem beliebten Doppeltop mit der M-Formation, die dann hier entweder bei dem Tief vom vergangenen Freitag bei rund 6.655 Cent, also Punkten, entsprechend runter durchbricht und bestätigt wird, oder im Fall der Schulter-Kopf-Schulter irgendwie ein bisschen höher bei rund 6.720,30. So in dem Bereich sollte dann die Nackenlinie zu verorten sein. Und dann hätte der S&P 500 tatsächlich etwas Raum, und zwar zumindest mal bis an die 6.500 Punkte. Hier sehen wir aus dem Tagesstart so ein bisschen Unterstützungsbereich. Und dann geht es eine Stufe tiefer. Dann sind wir mit einem etwas kräftigeren Unterstützungsbereich bei 6.400, 350 in dem Bereich. Das wären so Ziele, mit denen man sich dann im S&P beschäftigen kann. Und wenn wir jetzt mal in den Wochenchart reingehen, ist das jetzt aber auch nichts, was für große Unruhe sorgen sollte, sondern es ist eben so, dass dann schwache Hände sicherlich mit etwas Angst und vielleicht sogar Panik sich von ihren Anteilen trennen, die dann an diesem Niveau bei rund 6.500 Punkten oder sogar schon ein bisschen eher durchaus dankbare Abnehmer finden sollten. Das ist zumindest so die Idee aktuell, beim aktuellen Stand der Dinge. Und dementsprechend wäre ich auch hier jetzt nicht wirklich super skeptisch. Aber ich sage es nochmal, ich gehe davon aus, dass wir durchaus reif für eine Korrektur sind und dementsprechend hier zumindest mal den gesamten Bereich um 6.500 Punkten ins Auge fassen sollten. Also das ist so die Idee, die ich hier für den S&P 500 habe. Und wenn wir uns jetzt hier mal die drei Kerzen anschauen, dann haben wir genau das, was ich beim letzten Mal schon beschrieben habe, nämlich einen Evening Star mit dem Doji aus der letzten Woche, mit oder vorletzten Woche, mit der roten Kerze, fast so ein Bearish Engulfing, wenn man hier so will. Und insgesamt ergibt sich dann eine Umkehrformation nach steiler Rallye, die zumindest Potenzial hat, eine gewisse Korrektur reinzubringen. Ich sage es nochmal, muss ja kein Crash sein, aber es kann durchaus eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen sein, jetzt im November, die jetzt nicht ganz so angenehm sind. Und das ist das, was wir uns hier entsprechend zumindest mal vorbereitend anschauen können. Damit gehen wir in die Nasdaq. Im Endeffekt haben wir hier die gleiche oder eine ähnliche Situation. Also wir sind hier im Endeffekt ähnlich auch mit so einem Evening Star dabei, wenn auch nicht so ausgeprägt, der hätte die grüne Kerze von vorletzter Woche entsprechend deutlich größer sein dürfen und der Doji etwas mehr wie ein Doji ist es nämlich nicht und dementsprechend ist nicht ganz so ausgeprägt. Dafür haben wir ein schönes Bearish Engulfing, dann nehmen wir eben das, das man hier dann dementsprechend sehen kann. Und die Idee ist hier im Endeffekt auch genau die gleiche wie bei der letzten Woche, dass zumindest jetzt mal der Bereich um die 24.000 Punkte ins Auge gefasst werden könnte, mit der Idee, am kleinen Durchschnitt 20 zunächst mal abzuprallen, also eine Kreuzunterstützung, die wir dann hätten, mit der Frage, was passiert denn dann, wenn der Markt wieder nach oben läuft, kommen wir dann tatsächlich wieder an die neuen Hochs ran, geht die Rallye direkt weiter oder geht es dann nochmal eine Stufe abwärts, einfach weil man dann so eine Art M-Formation ausbildet. Und dann wäre eben der ganze Bereich um rund 23.600 Punkte, 500 Punkte mindestens, ja, wenn man das ein bisschen hier und her schiebt, aber eigentlich so richtig relevant wären dann rund 22.000 Punkte. Also so ein bisschen Raum ist da, je nachdem, wie groß die Gewinnmitnahmelust der Anleger und der Marktteilnehmer dementsprechend ist, könnte es tatsächlich auch bis an die 22.000 Punkte gehen. Allein momentan will ich es nicht glauben, denn dafür ist das Thema Tech, AI und alles das einfach viel zu groß. Und natürlich, man muss auch sagen, ich hatte es ja schon gesagt, Elon Musk hat den Rekordbonus ausgehandelt. Ja, am Ende, was bleibt denn den Anteilseignern noch anderes übrig, als zuzustimmen, denn mit der Drohung, ich ziehe mich zurück. Wird es vielleicht für Tesla auch nicht unbedingt besser? Ja, er neigt manchmal zu etwas merkwürdigem Verhalten in der Öffentlichkeit. Ja, aber Genie und Wahnsinn liegt eben doch nah beieinander und skurril ist es schon, aber dafür vielleicht auch mal ganz witzig. Nichtsdestotrotz, genial ist er ja schon und im Endeffekt ist seine Führung bei Tesla, genauso wie bei den anderen Unternehmen, ja durchaus erfolgreich. Das darf man eben auch nicht vergessen, wenn auch, ich formuliere es mal so, etwas individuell und speziell. Aber das ist halt eine Begleitung. So, was bedeutet es eigentlich, so ein Bonus? Es bedeutet im Endeffekt, das war eine Trillion, ja, dass wir uns hier in Dimensionen vorstoßen, die ungeahnt sind. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich für ein Geldsystem, in dem solche Boni überhaupt möglich sind, dass sowas überhaupt machbar ist. Ja? Das könnte natürlich auch wiederum heißen, naja, dann könnte eben das Thema Inflation ganz neu definiert werden. Ja, das ist eine Möglichkeit, weil natürlich mit einem solchen Vermögen ist praktisch alles erwerbbar. Es ist nicht nur praktisch alles erwerbbar, es ist alles erwerbbar. Und ich bin jetzt kein Sozialist, aber es ist natürlich die Frage, ist es wirklich sinnvoll, so viel Vermögen zu haben? Und worauf basiert das? Ja, also was bedeutet das für das Geldsystem? Eine spannende Frage. Ich habe mich der noch nicht wirklich ausführlich gewidmet. Bin noch nicht sicher, ob ich das tun möchte. Aber im Endeffekt, interessant ist es schon. Also das ist aber eher so ein Nebenaspekt. Und dementsprechend kann man das auch wieder ein bisschen zur Seite legen. Was heißt es aber dann für die Nasdaq? Was heißt es für die Aktientitel? Das heißt eben, dass die Fantasie so groß ist, dass diese Gewinne, die solche Boni rechtfertigen, tatsächlich auch kommen müssen, mit dem entsprechenden Enttäuschungspotenzial. So, und das ist das, was auch noch darin schlummert, auch wenn dieser Bonus sich ja über Jahre hinzieht. Darf man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, die Erwartungshaltung steht im Raum, die Erwartungshaltung ist da und bietet damit entsprechend Raum für Enttäuschung und dementsprechend eben auch Raum dafür, dass, wenn die Enttäuschung da ist, die Abverkäufe heftig sein könnten, einfach deshalb, weil man sich dann doch lieber auf die sichere Seite stellt bei höheren und höchsten Bewertungen. Das ist einfach so die Idee, die ich hierzu habe, und dann passt das entsprechend halt auch wieder zu den Ideen und der Prognose, dass man sich hier mal so mit rund 24.000 Punkten beschäftigen könnte, wenn es um die Nasdaq geht. Ja, damit gehen wir zu guter Letzt in den Dow Jones. Hier sehen wir, klar, ein ähnliches Szenario, auch nicht ganz so hübsch und ausgeprägt wie beim S&P 500, aber nichtsdestotrotz grüne Kerze, Doji rote Kerze, auch hier die Idee eines Evening Stars. Und die Idee war hier dann in der letzten Woche auch, dass es hier durchaus weiter runtergehen könnte in den Bereich der 45.200 Punkte. Das bleibt auch so mit einem kleinen Wackler im Bereich des 20ers. Man könnte auch der 50er hier so langsam ranlaufen, je nachdem, wie zügig das geht. Und dann eben die alles entscheidende Frage, wie geht es hier weiter, wenn der Dow Jones weiter nach oben läuft? Schafft er dann dementsprechend nach oben durchzugehen oder sehen wir dann tatsächlich sowas wie eine Schulter-Kopf-Schulter oder zumindest mal sowas wie ein Doppeltop-M-Formation? Die Frage lässt sich natürlich nicht beantworten, das entscheidet dann der Markt, aber es ist wichtig für uns, das ganze Thema natürlich auch zu beobachten. Ja, dann gehen wir mal direkt in die Einzelwerte und ich habe mich mal wieder getraut, Nvidia hier rauszuholen. Ja, ich kriege ja jedes Mal so ein bisschen, nicht jedes Mal, aber immer mal wieder etwas Feuer in den Kommentaren, aber sei es drum. Nichtsdestotrotz ist Nvidia durchaus interessant, hier entsprechend mal anzuschauen. Denn was sehen wir bei Nvidia? Abgesehen davon, dass sie hier am Ende auch mal mit einer Korrektur gerechnet hatte, nämlich hier im Bereich bei rund 150 Dollar, ja, wo der Widerstand war, wo man dann sagen könnte, das wäre eine Möglichkeit, nochmal abzuprallen. Aber hier, wir sehen die kräftige grüne Kerze und ich verweise auch immer mal darauf, wenn sowas dann mit einer solchen Kerze durchbrochen wird, dann ist der Widerstand auch gebrochen und wir sehen es, das hat dann ja auch geklappt. Nehme ich also mal raus. Ja, auch die unteren Linien brauchen wir momentan nicht wirklich. So, aber was sehen wir hier jetzt an der Stelle? Wir sehen in der letzten Woche, wir sehen erst zuletzt, dass es hier bei Nvidia seit August, Anfang August ein bisschen schwächer gelaufen ist. Man ist eher seitwärts gelaufen, hat sich dem 20er angenähert, dann ging es in diesem Bereich wieder nach oben und jetzt in der vergangenen Woche ein deutliches Vorsichtszeichen, nämlich ein Bearish Engulfing, die rote Kerze, die grüne komplett umschließt. Ja, man ist sogar mit Kurslücke nach oben gestartet, um von dort an nach unten zu laufen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, und das mahnt zur Vorsicht, das ist die bearische Divergenz, die wir hier sehen. Das ist etwas, was wir uns durchaus immer wieder mal auf die, aus dem Lehrbuch rauslesen können, was wir durchaus mal wieder montieren können. Wenn der Oszillator den Kurs nicht mitträgt, dann ist etwas faul. Ja, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Was wird sich natürlich nicht wirklich herleiten lassen, aber es hat sich gezeigt, und deshalb gibt es ja auch diese Erklärung, hat sich gezeigt, dass im Anschluss an eine solche Divergenz durchaus die Gefahr eines Rückschlags besteht. So, weil einfach der Oszillator die Bewegung nicht mehr mitträgt und wir sehen hier das erste Zeichen. Jetzt ist die Frage, okay, Wieland, wo könnte es denn hingehen? Und da sehen wir zuallererst mal rund, was haben wir hier, 166 Dollar. Ja, die sehen wir hier und dann ist die Frage, wie geht es von hier aus weiter? Die Gefahr auch hier eine Schulter-Kopf-Schulter auszubilden, um dann weiter in die Richtung 151, 150 Dollar zu laufen. Und dass wir uns richtig verstehen, kein Beinbruch, alles andere als schlimm, aber eben einfach die Korrektur der vorangegangenen Bewegung, alleine von der Bewegung vom 7. April bis bis zur letzten und auch der vorletzten Woche, durchaus eine Bewegung, die im Bereich von rund 30-50% sein sollte. Und offen gesagt, bei dem aktuellen Stand der Technik, da wo Nvidia steht, ist eine solche Korrektur praktisch eine Kaufaufforderung, wenn und falls die Aktie tatsächlich in dem Bereich ankommen sollte. Der zweite Punkt, den ich damit hier auch verbinde, ist natürlich, dass Nvidia sowohl in der Nasdaq als auch im Dow Jones und damit zwangsläufig auch im S&P 500 ist und damit eine Korrektur bei Nvidia genau das Szenario befeuert, das ich für die US-Indizes gerade gezeichnet habe und eben auch, was dann auf Europa rüberschwappen dürfte, aus dem einfachen Grund, dass man dann eben überall in die Vorsicht, in so Risk-Off geht. Das muss nicht lange gehen, das kann eine Woche gehen, das können zwei Wochen gehen, aber eine gewisse Vorsicht ist hier jetzt angebracht und für alle Nvidia-Freunde vielleicht sogar positiv zu sehen, weil man dann eben sich nochmal etwas günstiger positionieren kann und dann weiterhin die Zukunft mit Nvidia gestalten kann. Damit gehen wir zu einem Klassiker aus dem DAX, nämlich Allianz. Ich zeige ja nicht oft die Allianz, ich hatte sie jetzt zuletzt mal mit drin, als es hier so in die Richtung der Korrektur ging, mit der Idee, dass es eigentlich so in den Unterstützungsbereich gehen könnte. Dem war aber nicht so. Stattdessen ist die Allianz nochmal nach oben gelaufen, hat hier sogar nochmal ein neues Hoch gemacht, um dann wieder nach unten abzufallen, aber immer nochmal mit einem höheren Tief. Insoweit ist also eigentlich alles in Ordnung, aber trotzdem sehen wir hier eine gewisse Müdigkeit im Kurs. Was heißt also, aktuell alles ist immer noch in Ordnung, wir sind oberhalb des durchschnittlichen 50, wir sind so im Bereich des 20ers, auch wenn der hier so langsam abflacht und eben die Gefahr läuft, hier auch noch unten dann auch den 50er zu kreuzen und damit letztendlich ein Verkaufssignal auch zu definieren. Schauen wir auf den Oszillator, hier sehen wir schon länger eine bearische Divergenz, ja, das begleitet hier nicht mehr den Kursanstieg, ganz im Gegenteil. Jetzt habe ich mich hier so ein bisschen rausgemogelt, jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, aber eigentlich haben wir hier einen Widerstandsbereich. Man kann sich hier beides so ein bisschen zurechtreiben. Am Ende, wir sehen eine gewisse Vorsichtsneigung und Aussage im Oszillator, so kann man sich das vielleicht dann mitnehmen. Und wir sehen eben einfach, dass hier der Deckel drauf ist. Und ob man denn hier tatsächlich sagt, das ist eine super Divergenz oder man sieht zumindest ein gewisses Vorsichtszeichen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber hier ist offensichtlich der Deckel drauf. Die Gefahr ist jetzt, dass wir eben ein Dreifach-Top bilden mit der Idee, dass die Allianz hier nach unten ausbrechen könnte. Ja, damit wäre auch der Durchbruch durch den 50er getan, wo man sich ja doch lange drüber gehalten hat, der ja auch immer wieder dafür gesorgt hat, dass die Allianz zumindest im Wochenchart ja doch immer wieder abgeprallt ist, nach oben gelaufen ist. Alleine jetzt haben wir es eben nicht mehr geschafft, uns deutlich abzuheben. Ein Vorsichtszeichen und die Frage ist natürlich, wo könnte es dann hingehen? Und da kommt letzten Endes der Bereich um die 305, 310, 300 Dollar, nicht Dollar, Euro, entsprechend zum Tragen. Das sollte dann aber auch reichen. Das wäre im Endeffekt nur der ganze Bereich, dass man hier diese gesamte Spanne, wo wir jetzt hier drin sind, einfach nach unten abträgt. Ja, mehr oder weniger, aber so in dem Bereich ist das so zu sehen. Und dann wäre eine Variante für die Allianz, dass man dann entsprechend ja vielleicht sogar hier unten ein bisschen seitwärts weiterläuft oder dass man dann je nach Marktstimmung und insgesamt Dynamik im Markt hier von der Stelle aus von rund 300 Euro direkt nach oben durchstartet, den Widerstandsbereich, den wir hier als Unterstützung gerade haben, denn dann der Widerstand ist direkt durchbricht und sich dann auf neue Höhen ausmacht. Das ist die Idee für die Allianz, die mir jetzt hier am ehesten gefällt. Ja, die Alternative ist, dass wir uns eben weiter hier so seitwärts bewegen, um dann nach oben auszubrechen. Diese Variante gilt natürlich auch. Es hängt jetzt insgesamt vom Markt ab, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Und hier spielen nach wie vor die USA eine große Rolle. Und das Szenario für die USA haben wir ja auch gerade schon gezeichnet. Dementsprechend, auch hier ist eine gewisse Vorsicht angebracht aus Anlegersicht. Gerade wenn man sich etwas längerfristiger orientiert, ist es so durchaus interessant, vielleicht etwas günstiger nochmal nachzukaufen, wenn man das möchte. Und als Trader-Sicht wäre ich hier jetzt vorsichtig. Erstens, es gibt nicht wirklich viel zu holen in so einer Bewegung. Und jeder Kauf auf dieser Bewegung kann eben schnell dazu führen, dass man mit seiner Position im Verlust ist. Das gilt es natürlich zu vermeiden, zumindest dann, wenn es eigentlich relativ deutlich ist, dass diese Gefahr besteht. Und hier wäre eher die Empfehlung zu warten und dann mal zu schauen, was sich dann so im Bereich von rund 300 Euro dann entsprechend tut. Und damit gehen wir zu guter Letzt zu Apple. Und Apple hatte es in der vergangenen Woche auch nicht ganz so leicht. Ja, wir sind ja noch rausgebrochen in der vorvorletzten Woche, nochmal rübergesprungen in der letzten oder vorletzten Woche, um dann aber doch irgendwie ein bisschen was auf die Finger zu kriegen. Und die Erwartungshaltung war eigentlich ja dann schon beim letzten Mal, dass es doch noch nach unten gehen sollte für Apple. Tja, die Gefahr besteht weiterhin. Die letzte Woche hat es nicht gebracht. Und wir sehen eben, wir sind zwar aus dem überkauften Bereich so ein bisschen nach unten gekommen, wir kreuzen jetzt so gerade so den neutralen Bereich rein, Aber die Gefahr ist halt nach wie vor da. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Apple korrigiert, wie weit könnte es gehen? Beim letzten Mal bin ich auch noch davon ausgegangen, dass hier der ganze Bereich um $235 so ein Thema ist. Eine Möglichkeit hierzu wäre aber auch, dass schon der erste Unterstützungsbereich, ja ausgebildet von den Hochs und den Tiefs, schon hält. Ja, da gilt es dann darauf zu achten, dass wir also schon bei rund $245, $246 entsprechend die Möglichkeit haben, wieder steigende Kurse zu sehen. Dann könnte irgendwie sich auch der 20er so hingedreht und bewegt haben. Der 50er noch nicht, der würde dann bei dem zweiten Szenario über $235 so langsam in Szene gesetzt werden. Ja, das muss man dann sehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich im Endeffekt momentan eher dabei zu sagen, Apple ist in Gefahr zu korrigieren. Nicht wirklich dramatisch, aber immerhin zu korrigieren. Deshalb ist auch hier jetzt aus meiner Sicht das ganze Thema Käufe mit einer gewissen Zurückhaltung zu betrachten, denn auch hier könnten bessere Kaufkurse dann letzten Endes in den nächsten Tagen oder vielleicht ein, zwei Wochen anfallen. Und ich sage es nochmal, damit können wir es zusammenfassen. Ja, die Korrektur ist sehr wahrscheinlich, aber sie sollte es nicht ewig hinziehen und sie sollte durchaus in einem gesunden Maß laufen. Und dementsprechend brauchen wir uns hier jetzt an der Stelle auch nicht Sorgen zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Die Idee ist jetzt im Endeffekt, dass wir uns vorbereiten können auf das, was möglicherweise kommt. Was machen wir also? Was machen Sie, wenn Sie sich ja mit einer oder den anderen, der einen oder anderen Aktie beschäftigen? Was ist das Einstiegsszenario? Was ist das Management-Szenario? Was ist das Risikomanagement? Was ist die Positionsgröße? Das gilt es jetzt vorzubereiten und dann kann man sich zurücklehnen und abwarten, was denn dann tatsächlich der Markt wirklich macht. In dem Sinne, Ihnen erstmal alles Gute, einen wunderbaren Start in die Woche. Wenn Sie mögen, hören und sehen wir uns dann wieder bei Fast & Forex, dann wieder geplant, wie geplant, am Donnerstag. Und soweit erstmal alles Gute. Ihr Vinand Art.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.